Ich habe gesagt, wir möchten steuernd eingreifen. Und das ist ein langer Text. Lassen Sie mich das Wesentliche zusammenfassen. Vielleicht kommen wir in der Diskussion nochmal drauf. Steuernd eingreifen halte ich für letztlich grundsätzlich legitim. Die Frage ist, was man steuert und wie man steuert. Und wenn es zum Beispiel darum geht, Lebensstil vorgeben oder konkrete Konsummuster vorgeben, also nicht möglichst keine Träume eröffnen, sondern klar sagen, das geht und das geht nicht, da betreten wir natürlich eine Grenzzone, weil es mit einer freiheitlichen Gesellschaft schwer zu vereinbaren ist. Das Problem ist, dass unser freier Konsum anderorts ja Freiheit einschränkt. Ja? Auch wieder ein echtes Spannungsverhältnis. Wie kann man nun steuern? Was man nicht machen sollte, ist das hier. Ja? Also Sie kennen das vielleicht, die Flyer und die Plakataktionen und vielleicht mal ein kleiner Werbespot im Fernsehen. Das ist, wenn man das allein macht, weggeschmissenes Geld. Ja, Menschen lassen sich nicht durch einen Flyer oder durch ein Plakat irgendwas beeinflussen oder ändern. Zum Glück nicht, ja, sonst wären wir ja nur noch am Hin- und Herspringen und konsumieren. Das ist eine wesentlich komplexere Aktion. Aus psychologischer Sicht sind die Kommunikationsinstrumente das Zentrale. Die anderen drei überlasse ich den anderen Wissenschaftlern jeweils, den Juristen und den Ökonomen im Wesentlichen. Wenn ich über Kommunikationsinstrumente rede oder über Maßnahmen im weitesten Sinne, dann, das ist meine Kernthese, wenn ich Konsumverhalten ändern will, dann brauche ich die Ursachen, die ich gerade benannt. Ich brauche Maßnahmen, die auch empirisch belegbar sind, dass sie wirken. Ich brauche eine Strategie, die das eingebettet ist. Information, hatte ich gerade gesagt, alleine bringt nichts, der Flyer, ja, wenn der nicht in eine systematische Kampagne eingebettet ist. Und das eben ist diese Strategie, die ich gerade benannt habe. Prinzipien verrate ich gleich noch, was sich dahinter versteckt. Ich habe ein paar dieser Maßnahmen, Prinzipien und Strategien mitgebracht, mit der man Konsumverhalten ändern kann. Das setzt an verschiedenen Bereichen an. Vielleicht ändere ich was in den Verhältnissen, vielleicht verändere ich was bei den Einstellungen oder Barrieren werden abgebaut. Das ist eine vielfältige Landschaft. Wichtig ist, es geht immer darum, Verhältnisse zu optimieren, Motivation erzeugen, Routinen aufbrechen, Handlungen unterstützen, wer dabei ist, dass der auch dabei bleibt und verbreiten, Diffusion, das ist ganz wichtig. Wir kriegen mit, was Leute tun in Massen, ja, dass sie zum Beispiel ordentlich Fleisch verzehren. Das ist ja nicht persönlich neben jetzt, ja. Das ist aber, wenn andere nicht mitkriegen, dass es auch anders geht, gestaltet sich allein durch das Tun eine Norm. Ja, eine Norm, es ist okay, hier viel Fleisch zu essen. Oder es ist okay, viel Auto zu fahren. Oder es ist okay, die Heizung auf 23 Grad zu setzen. Ja, die Gegenmodelle müssen natürlich auch verbreitet werden, sonst kriegt keiner mit, dass das auch normal ist, in Anführungszeichen. Was kann man konkret tun? Es gibt ja im nachhaltigen Konsumbereich ganz viele Möglichkeiten, vom Fleischverzicht über Energieeffizienz, die ich ansprechen kann. Ich habe mal das Thema jetzt für die folgenden Maßnahmen Energieeffizienz rausgesucht. Was kann ich tun, um da Verhalten zu ändern? Verhalten erleichtern, ja? Thermostat zugänglich etc. Haben wir das hier auch, diese schönen Hinweisreize? Rauchen verboten, das nicht, aber... Ah ja, okay. Allein bringt es auch nicht viel, aber Prompts heißt einfach immer wieder daran erinnert werden, um nicht in alte Routinen zu verfallen. Information, ich hatte vorhin gesagt, bringt nicht viel, bringt schon was, wenn es ganz spezifisch ist, wenn es begründet, warum ich was anders tun soll oder wenn es das erläutert. Ja. Beispiel, wenn Sie einen neuen PC kaufen und vielleicht ist die automatische Energiesparsoftware nicht installiert oder nicht aktiviert, dann brauchen Sie natürlich eine Info, warum sollte ich es tun und wie tue ich es. Rückmeldung. Einmal im Jahr die Stromrechnung ist natürlich eine mittlere Katastrophe. Ja. Stellen Sie sich vor, Sie würden einmal im Jahr auf Ihren Tacho schauen oder aus dem Fenster schauen, wo Sie gerade hinfahren mit dem Auto. Das wäre zu langfristig. Ja. Menschen brauchen kurzfristige Rückmeldung, um zu lernen, um was besser zu machen. Da gibt es diverse Versuche, sowohl in der Produktion als auch im Konsum, als auch im Haushalt, dass man über online gestützte Verfahren jederzeit eine Rückmeldung kriegt, wie viel Strom verbrauche ich gerade und welche Verbraucher sind am Werke, also welche Geräte sind am Werk. Oder über Displays. Belohnung, klar. Ja. Jemand, der den Strom nicht zur Spitzenzeit abnimmt, sondern dann, wenn er verfügbar ist, zum Beispiel nachts, der zahlt weniger. Belohnung ist ja aber im weiteren Sinne zu verstehen, nämlich auch im Sinne von sozialer Anerkennung, Gratifikation am Arbeitsplatz, Subvention, wenn ich was kaufe. Diese beiden Sachen haben einen kleinen Nachteil. Sobald ich sie nicht mehr mache, bricht das veränderte System wieder zusammen. Ja? Also wenn die Belohnung wegfällt, warum sollte ich da noch mein nettes Verhalten zeigen? Und wenn die Rückmeldung wegfällt, ist auch das Risiko, dass ich wieder in die alten Konsumverbrauch, in die alten Verbrauchsroutinen zurückfalle. Soziale Modelle sind Gold wert. Das sind schlicht Leute, die vormachen, was richtig ist. Ja? Das kann zum Beispiel ein Kollege sein, der eingewiesen ist und zeigt, wie man am Arbeitsplatz energieeffizient arbeitet. Da gibt es den unschönen Begriff Blockleader für. Das kann man natürlich nicht ins Deutsche übersetzen. Ja. Trotzdem ist diese Blockleader-Maßnahme, also der zum Beispiel zeigt, wie man Müll trennt etc. in Ländern, die diesen Begriff politisch korrekt gebrauchen können, sehr effizient. Weil jemand aus der Zielgruppe die Menschen anspricht und nicht irgendeinen Status oder disziplinarisch höherstehender. Sei konsistent. Wenn ich Sie jetzt im ersten Schritt alle dazu bringe, nochmal kundzutun, dass Sie umweltbewusst sind und im zweiten Schritt frage, wer nachher einen Kaffee aus der Plastik- oder aus der Porzellantasse trinkt, dann würde die, die vorher gesagt haben, sie sind umweltbewusst, eher die Porzellantasse, die nachhaltigere wählen. Ja? Weil man um eine bestimmte Konsistenz im Handeln und Denken bemüht ist. Ich sage bewusst bemüht, weil da gibt es einige Tricks, darum rumzukommen, aber das ist eine erprobte Intervention, Menschen ihre Werte, ihre Einstellung, ihre Pro-Nachhaltigkeitseinstellung bewusst zu machen, dann wird man im Zuge auch dazu eher stehen und so handeln. Selbstverpflichtung machen viele Kommunen, Städte, Unternehmen, aber auch Einzelpersonen, dass man kundtut oder sich vornimmt und auch schriftlich dokumentiert, ich nehme teil an der Aktion X, an Fleischverzicht etc. Zielsetzung, Strategie auch sehr effizient, wenn man, es gab eine Zeit lang in Kiel eine schöne Aktion, auch bundesweit, die Klimaschutzaktion Nordlicht, da ging es darum, eine bestimmte Anzahl an Kilometern einzusparen. Ja? Eine unserer Schulen hat auch sich das Ziel gesetzt, den Umsatz an Ökoprodukten um 20% zu steigern. Also solche konkreten, auch kontrollierbaren Ziele sind sehr motivierend. Ja, und dann der Wiedererkennungswert, das bezieht sich insbesondere auf die Labelprodukte. Also nicht ständig neu entscheiden müssen, was ist richtig, was ist falsch, sondern auch neue Routine entwickeln können und die dann sozusagen geleitet, zum Beispiel durch Label, kognitiv nicht so aufwendig umsetzen können. Das waren exemplarisch einige Maßnahmen. Jetzt könnte ich fragen, was schätzen Sie, was für ein Potenzial haben die denn, wenn ich ein Unternehmen, ein Haushalt, eine Kommune damit, ich sag's mal, Zupflasterer. Was würden Sie sagen, wie viel Prozent Einsparpotenzial hat sowas? Mhm. Andere Zahlen? 5 bis 10, ja. 0 bis 20, ja. Wenn man es schlecht macht, gar nichts. Das ist der Unterschied zur Technik. Und wenn man es gut macht, bis zu 20. Das hört sich jetzt trivial an, aber jede Schule und jede Hochschule wäre sehr glücklich, wenn sie mit relativ günstigen Investitionsmitteln 20% des Energiehaushalts sparen könnte. Ja, da reden wir über riesige Summen. Ich betone, das heißt natürlich nicht, dass man nicht auch im Bereich Energieeffizienz zum Beispiel alles an technischem Potenzial ausnützt, was da ist. Das ist sozusagen ein Zusatznutzen. So, ich hatte angesprochen, neben Maßnahmen brauche ich auch eine Strategie und Prinzipien. Was heißt nun Strategie? Nicht einfach irgendwie eine Maßnahme rauspicken, wenn ich zum Beispiel als Lokaler, als NGO oder als Verbraucherverband etc. aktiv werden will, sondern möglichst systematisch vorgehen. Ja? Systematisch vorgehen heißt, ganz simpler 4-Schritt, hört sich simpel an, ist natürlich nicht trivial. Erstmal schauen, wo ist denn Handlungsmöglichkeit? Ziele gemeinsam entwickeln, planen, umsetzen, evaluieren und das gleich nutzen, um Folgeprojekte anzustoßen. Was heißt Analyse? Also es wäre ganz fatal, wenn ich eine Kampagne zum Beispiel in Kooperation mit einem Eine-Welt-Laden mache und an einem Bereich ansetze, wo gar keine Handlungsbereitschaft ist. Also zum Beispiel Fleischkonsum, sollte man schon mal gleich lassen. Ja? nicht so eine, also ein dickes Brett, ja. Gewohnheit, mit Werten befasst. Handlungsbereitschaft ist wesentlich höher, also pauschal. Man muss natürlich immer im Detail gucken. Wenn es um das Thema geht, wie gerade angesprochen, die Energieeffizienz, ja. Da ist für jeden erstmal vielleicht was zum Sparen drin. In welcher Phase sind Menschen? Was soll das nun heißen? Stellen Sie sich so einen Raucher vor, der raucht fleißig vor sich hin und hat vielleicht noch gar nicht die Idee bekommen, dass da ein Problem sein könnte. Oder stellen Sie sich jemanden vor, der überlegt schon ständig, was kann ich denn anders machen, um von diesem Rauchen loszukommen. Wenn Sie beide Typen, vereinfacht gesagt, mit der gleichen Kampagne ansprechen, das kann nicht klappen. Ja? Der eine muss ja erst noch motiviert werden, zum Beispiel zum Klimaschutz, und der andere braucht konkrete Tipps, was er besser machen kann. Also eine Kampagne für alle passt nicht, weil diese Phasenspezifität zu berücksichtigen ist. Umwelt- oder wirtschaftliches oder Nachhaltigkeitspotenzial finde ich gar nicht so wichtig. Aber natürlich ist es gerade, wenn es beim Unternehmen oder in einem Privathaushalt darum geht, was zu ändern, fragt man sich natürlich immer, was bringt das? Wann amortisiert sich das? Das ist eins von mehreren Sachen. Ich halte für genauso wichtig dieses Leuchtturmverhalten, nämlich stellen Sie sich vor, so eine Brennwertzelle im Keller, sieht keiner, ziemlich doof. Bringt vielleicht unheimlich viel, aber die Außenwirkung ist gleich null. Solaranlage auf dem Dach, solarthermische Wasseraufbereitung, sieht jemand, hat eine ganz andere Strahlkraft. Ja? Also das meine ich mit Leuchtturm. Kurzfristig Änderbares sich vornehmen heißt, ich muss bei einer Kampagne schnell erste Erfolge zeigen können, darf nicht mich auf zu langfristige Ziele allein konzentrieren. Gut, nach den Maßnahmen und der Strategie noch Prinzipien. Das ist eine lange Liste und die ist auch nicht vollständig. Und irgendwann wird es wahrscheinlich auch zu lang. Ja? Wenn ich Konsumverhalten ändern will, hin zu Nachhaltigkeit, Kommunikation heißt in diesem Fall Vertrauen aufbauen, Transparenz schaffen. Ja? Nachvollziehbar machen, was da tut. Auch zeigen, dass andere dabei sind. Sobald es so aussieht, als ob nur Einzelne mitmachen, haben wir folgendes Problem. Dann fehlt das Zutrauen, ja, die Wirksamkeitsüberzeugung. Wenn ich denke, ich bin der Einzige, bringt das überhaupt nichts. Ja. Ich muss also mitkriegen, dass viele dabei sind. Das ist das Stichwort Kommunikation. Verhaltenszielgruppen und situationsspezifisch, ich hatte es angedeutet, zielgruppenspezifisch verschiedene Phasen differenzieren. Wir haben gemerkt, es ist was ganz anderes, Jugendliche als junge Erwachsene, Schüler als Studenten anzusprechen. Situationsspezifisch, pauschal zu sagen, fahr weniger Auto, bringt nicht viel, sondern versuch's doch mal auf dem Weg zur Arbeit oder auf Urlaubsreisen. Verhaltensspezifisch heißt, ich kann sehr schwer, müssen wir vielleicht auch noch diskutieren, mit einer Kampagne gleichzeitig Energieeffizienz und Transferprodukte supporten, ja. Es ist leider schade, dass es nicht so einen generellen Schlüssel gibt. Es sind immer nur verhaltensspezifische Schlüssel, so die These. Kurz- und langfristige Erfolge anvisieren. Ich pick mal noch ein paar raus. Hier die Veränderungsagenten, diejenigen, die zum Beispiel so eine Kampagne initiieren, sei es in der Kommune, in der Schule oder in einem Unternehmen, die haben eine ganz schön schwere Aufgabe. Mit denen steht und fällt das. Man kann schön zeigen, dass das müssen Kommunikatoren sein, Techniker, Ingenieure, die nur Techniker und Ingenieure sind, sind da fehl am Platz. Ja? Menschen, die ungern vor Leuten reden oder im Keller gern vor sich hin basteln, auch. Die müssen tolerant sein, konsistent, flexibel und gute Kontakte haben. Warum dieses tolerant und flexibel? Sonst ist man ruckzuck als Öko- oder Nachhaltigkeitsspinner verschrien. Ja? Wenn sie da verbohrt auftreten oder wenn andere den Eindruck erwecken, weil es verbohrt, oder in sich widersprüchlich, zack, sofort muss ihnen keiner mehr trauen, dann wird man sozusagen in die, ja, lass den mal Regenecke gestellt. Und das sollte ja nicht passieren. Führung muss dahinter stehen, egal ob im Haushalt oder im Unternehmen. Mischmotivation, auch nachhaltiger Konsum lebt natürlich nicht nur davon, dass man anderen was Gutes tun will oder der Umwelt oder der Zukunft, sondern auch seiner Gesundheit zum Beispiel oder seinen Kindern oder seinem Gewissen. Veränderungen leben von guten Beispielen, die müssen sichtbar gemacht werden, ja, zum Anfassen. Funktionale und symbolische Funktionen von Handlungen, Konsum, Auto zum Beispiel, hat ja nicht nur die Funktion, dass wir uns irgendwie fortbewegen, sondern hat noch viele andere Funktionen. Ja. Die muss man mit substituieren, wenn man Auto ersetzen will. Interventionsformen kombinieren, das heißt, diese Maßnahmen, die jetzt sich da oben verstecken, kann man nahezu beliebig kombinieren, das macht Sinn. Und dann in den Alltagskontext einbetten, also die schönste Trainingsmaßnahme, die schönste Veränderung, die nicht am Lebensstil oder an den Wünschen von Menschen andockt, bringt natürlich nicht viel. So, da haben wir jetzt sozusagen diese kleine dieser Vierschritt, das war ja meine These, ich brauche Determinanten, Maßnahmen, Strategien und Prinzipien. So, jetzt zeige ich Ihnen das mal in einem Praxisbeispiel. Und zwar war unsere Aufgabe, die Frage zu untersuchen, können Schulen und Hochschulen dazu beitragen, nachhaltigen Konsum bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu fördern. These ist, wenn wir über eine partizipative Interventionsstrategie arbeiten, die Verhalten und Verhältnisse, also das Umfeld, die Kultur fokussiert, kann da viel passieren. Was haben wir gemacht? Wir haben eine von uns aufbauend auf der Change Management Literatur entwickelte Interventionsstrategie in 6 Schulen mit massiver Unterstützung der Schulen, der Schüler, der Lehrer, der Eltern eingeführt. Konkret hieß das, da hat es einen Kickoff-Workshop gegeben, der Prozess insgesamt ging über 3 Jahre. An diesem Kickoff-Workshop haben sich Interessierte zusammengesetzt, das sogenannte Change Management Team, und haben was getan, was ich gleich noch im Detail auch ein bisschen vorstelle. Grundgedanke, wie gesagt, es gibt Werkzeuge, die kann man einführen und dann wird was besser. Das ist natürlich eine Behauptung, deshalb wurde dieser Prozess evaluiert. Formativ evaluiert heißt in diesem Sinne, wir haben uns kritisch begleitet. Mein Job war insbesondere die Begleitung, um zu gucken, was kann man besser machen. Wie haben wir das gemacht? Das ist jetzt Englisch, aber geht, ne? Wir haben der Prozess über 3 Jahre mit vielen Workshops, mit Bildungsmaßnahmen, mit Events, mit Aktionen, der würde ständig begleitet durch kleine Befragungen, um immer mitzukriegen, wie läuft's, was kann man besser machen. Es wurden alle Menschen, die konkret an Maßnahmen gearbeitet haben, befragt, was waren ihre Erfahrungen, was war gut, was kann man besser machen. Und die Forscher, die diesen Prozess begleitet haben, wurden auch befragt. Wir haben zum Beispiel in dieser partizipativen Strategie behauptet, ja, und dann auch kritisch geguckt, ist es wirklich wichtig, dass man Leute beteiligt, dass die Führung dahinter steht, dass viel kommuniziert wird und dass man bestimmtes Wissen und Fertigkeiten in diesem Prozess erwirbt, um ihn auch gut umsetzen zu können. Hier ist nochmal die Zeitachse, Mitte 2008 die Schulen angesprochen mit denen und die Hochschulen, mit denen in die Planungsphase gegangen, Interventionen gestaltet, weitergehend beratet und die werken jetzt noch vor sich hin. Was ist da passiert in diesen 3 Jahren? Hier mal ein kleiner Ausschnitt aus den Daten. Wir haben die Menschen, die das in jeder Schule gesteuert haben, die Veränderungsmanager sozusagen, befragt, wie motiviert sie sind. Das waren die über die 3 Jahre in einem sehr hohen Ausmaß, ja, bis zum Schluss. Die waren auch sehr identifiziert mit diesem Veränderungsprozess. Das ist überraschend, weil im Vorfeld haben wir gedacht, Mensch, Lehrer, Schüler, Eltern, oh Gott, so genervt von dem ganzen System, da passiert nicht viel. Aber hier ist viel passiert. Die sind langfristig bei der Stange gehalten worden. Warum war das so? Warum war das erfolgreich? Erstmal war es erfolgreich. Wir haben natürlich auch den Erfolg einschätzen lassen. Die Change Management Teams auf der 5-stufigen Skala lag der bei 3,6. Wir haben also keine Wunder bewirkt. Ja, aber immerhin im positiven Bereich. Was hat zu dieser positiven Erfolgsschätzung eingeführt? Die Menschen haben Wissen gewonnen. Die haben Wissen über, wie gestalte ich eine Maßnahme, wie plane ich eine Bio-Lounge, wie plane ich es, regionales Gemüse einzukaufen, wie kriege ich es hin, einen Tauschhandel in der Schule zu initiieren, wie kriege ich es hin, den Caterer zu wechseln. Die haben gelernt, nach innen und außen zu kommunizieren, also zu Schulleitung, zu Kollegen, zu Schülern, aber auch ins Umfeld, in die Region. Die haben gelernt, Aspects of, also wie Teams funktionieren, ja. Man könnte natürlich erstmal sagen, Lehrer, Schüler können das, aber die haben viel dazugelernt über ein Gemeinsamkeitsgefühl, wie so eine Sitzung abläuft von so einem Change Management Team und wie man gute Ergebnisse zeitigt. In den 6 Organisationen sind insgesamt 40 unterschiedliche Maßnahmen erst geplant und inzwischen auch zum größten Teil umgesetzt worden. Das kann man inzwischen auch nachlesen, auch auf unserer Homepage, aber ich hatte gerade schon so ein Beispiel genannt, nachhaltiges Konsum ist ein facettenreiches Thema. Das heißt nämlich von Energieeinsparung über so Rückmeldedisplays in der Hochschule, über Curriculumänderung in Schule und Hochschule, über Einführung von Seminaren zum transdisziplinären Forschen, aber auch über so ganz basale Sachen wie, ich hatte es gerade schon angesprochen, Tauschbörsen. Das ging allerdings schief. Also nicht alle diese Maßnahmen waren Erfolg, weil Schüler wollten keine gebrauchten Sachen gegen gebrauchte Sachen. Ja, die wollten alles neu. Auch diese Detailerfahrung haben wir festgehalten, um so ein bisschen zu skizzieren, was für Maßnahmen auf der sozusagen operativen Ebene Sinn machen. Wenn wir jetzt nochmal starten würden, wie sähe unsere Interventionsstrategie aus? Ein paar Schlagworte dazu. Also stellen Sie sich vor, Sie überlegen, in Schule, Hochschule was anders zu machen. Dann ist das so ein Denkrahmen, der sich aus unserer Sicht sehr bewährt hat. Wir brauchen erstmal basales Wissen zum nachhaltigen Konsum, zum Thema Jugend und Konsum. Wir müssen wissen, wie wichtig das ist, die Identifikation, die Peer Group. Wir brauchen ganz viel Wissen zum Thema, was für Maßnahmen gibt es eigentlich. Dann, ich gehe nochmal hier auf die im ganzen Prozess wichtigen Dinge bei. Akquise und Verwaltung von Ressourcen, ganz trivial, Freistellung werden Lehrer oder Hochschullehrer natürlich dafür nicht kriegen. Ja? Das hatten wir in den 6 Schulen in keinem Fall. Das lief also alles entweder im Unterricht integriert, in der Projektwoche integriert oder zusätzlich. Management von Ressourcen heißt also hier einmal auf die eigenen Ressourcen achten, aber auch gucken, wo gibt's Geld, wo kann man das beantragen, wo kann man zusätzliche Ressourcen, zum Beispiel Know-how in der Eltern- oder Lehrerschaft akquirieren. Die Kommunikation nach innen und außen hatte ich schon angesprochen. Dokumentation, ein ganz haariges Thema. Wenn man was macht in einer Organisation, sollen ja andere davon lernen können, beziehungsweise es übernehmen können. Das ist ein bisschen so wie beim Computerprogramm. Der Nächste geht ran und fragt sich, was war denn hier eigentlich los? Ja? Und so ist es uns auch häufig passiert. Wir mussten wirklich im Einzelfall nochmal hinterherlaufen, um rauszufinden, was genau wie gemacht wurde. Aber nur so können ja andere davon lernen. Und letztlich ganz wichtig für die Nachhaltigkeit so und so, die Kooperation, die Schule, die Hochschule muss da aus sich rausgehen, die muss für das Thema Ernährung, für das Thema Energie, für das Thema Mobilität sich nach außen öffnen, ja, weil das sind ja keine geschlossenen Räume, die da vorgegeben werden. Der Prozess noch ganz kurz, Change Management Teams installieren, man analysiert das, was vor Ort gegeben ist, die sogenannte Konsumkultur. Viele kleine Teams bilden sich, um sich konkrete Pläne zu setzen und die auch um Pläne zu formulieren und auch umzusetzen. Das wird evaluiert und dann gibt es wieder so einen neuen Zielsetzungsprozess. Das klingt abstrakt. Diejenigen, die das mit uns durchlaufen haben, waren aber erst total genervt. Oh Gott, jetzt müssen wir schon wieder überlegen und wir wollen einfach loslegen. Ja, das ging schief, weil dann nimmt man sich hier vorne 1000 Sachen vor und alles versandet. Ja. In diesem Planungsprozess merkt man A, was können wir wirklich zuverlässig tun und B, was brauchen wir noch, damit es passieren kann. Damit das in dem Forschungsprojekt gewonnene Wissen nach außen sozusagen diffundieren kann, haben wir uns für die Praxis 4 Kanäle gewählt. Es gibt ein Manual, der beschreibt sozusagen diesen Prozess für Praktiker. Also was müssen Lehrer oder Schüler oder Eltern, die was initiieren wollen, Studenten berücksichtigen. Wir haben hier so ein Best-Practice-Buch, auch gerade in Druck, wo die 16 schönsten Interventionen beschrieben werden, sozusagen zum Abschreiben, zum Nachmachen. Ernährungsrat gegründet an der Schule, um sich da beraten zu lassen, so als Beispiel. Es gibt das Projekt wurde dokumentarisch begleitet. Man kann sozusagen im Film ein Stück weit mitbekommen, was passiert ist. Der einzige Grund für den Film, Entschuldigung, ist so eine Art für die Schule, Hochschule, so ein Starthäppchen, so einen Motivator zu haben, ja. So ein mediales Häppchen. Und ganz zentral unser Multiplikatorentraining, das ist gerade aus einer ersten Evaluationsphase rausgekommen. Da haben wir einfach mit Veränderungsagenten in Schule und Hochschule, die Interesse am Thema haben, einen 6-tägigen Workshop gemacht und haben geschaut, lernen die was, nehmen die was mit, können die vor Ort nachher Nachhaltigkeitsprojekte initiieren. Da sind wir gerade dabei zu gucken, das war vor 4 Monaten, ob sie was initiiert haben können und wenn ja, warum oder wenn nein, warum nicht. Sie sehen, wir haben echt versucht, einiges nach außen zu tragen. Wir schauen mal, wie das angenommen wird. Ja, und jetzt komme ich abschließend zum kurzen Fazit. Also, ich würde sagen, es gibt theoretisch und empirisch fundierte Wege zur Förderung nachhaltiges Konsums, zumindest in Ansätzen. Ja? Das ist ein komplexes Thema. Keiner kann sagen, dass man da nichts tun kann. Aber es gibt auch viele offene Fragen. Wenn ich jedes Verhalten individuell einzeln ansteuern muss, sehr mühsame Aufgabe, geht es nicht auch anders? Instrumentell versus emanzipatorisch, spannende Frage, gerade in Schulen. Instrumentell heißt, trennen Sie mal Ihren Müll. Emanzipatorisch wäre, überlegen Sie doch mal, was Sie machen können, damit es besser wird. Ja, also so erzieherisch ist natürlich das hier wünschenswert. Ja, das ist Bildung im besten Sinn des Wortes. Instrumentell ist vielleicht für die kurzfristige Rettung der Welt instrumenteller. Schaffung politischer Rahmenbedingungen, klar, ja. Ausgehend von zum Beispiel Schulleitung oder Kreisverwaltung bis hin zu den oberen Regionen. Und was ich jetzt nicht gemacht habe, was natürlich essentiell wichtig ist, dass man Konsum nicht von der Produktion abkoppeln kann, weil es kann nur das konsumiert werden, was auch produziert wird, an Waren und Dienstleistungen. Also Produktion gibt sozusagen hier Rahmenbedingungen vor. Konsum hat natürlich auch wieder einen Einfluss auf Produktionsverhältnisse, Stichwort Fairtrade-Produkte und Produktionsformen. An dieser Stelle vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.